Schön, dass Sie alle gekommen sind, trotz dieser ungewöhnlichen Zeit und dass wir trotz all der schwierigen Umstände so einen gut gefüllten Gottesdienst miteinander feiern können. Liebe Gemeinde, wenn wir bedrängt werden, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir etwas Bedrohliches erleben, dann tut es richtig gut, wenn man weiß, wohin man sich wenden kann. Wie man anrufen kann, wie man aufsuchen kann, wen man notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit auch stören darf. Und oft ist das dann unser erster Impuls, dass wir sagen, nichts wie hin. In solchen Situationen zeigt sich dann, wem wir wirklich vertrauen können. Von wem wir glauben, auf den, auf die ist Verlass. Wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird? Das ist unser Thema heute Abend. Gemeinde in der Bewährung. Wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird? Und genau so eine Situation erleben Petrus und Johannes in unserer Predigtreihe. Gerade noch wurden sie von der Justizbehörde verhört, weil sie es gewagt hatten, unerschrocken von Jesus Christus zu predigen, weil sie gesagt hatten, wenn ihr mit dem lebendigen Gott ins Reine kommen wollt, dann braucht ihr Jesus und es kann keiner von uns es sich leisten, Jesus Christus als Herrn und Erlöser abzulehnen. So hatten sie gepredigt, öffentlich. Hatten sie genau das verkündigt, was damals genauso umstritten war wie am 31. Mai 2008, nämlich der Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Es war kein bisschen anders in der damaligen Situation. Es war genauso umstritten. Und dann war alles sehr schnell gegangen. Verhaftung durch den jüdischen Religionsrat, durch die Führer, die Anführer derer, die für Recht und Ordnung, aber auch für Glaube und Wahrheit standen. Untersuchungshaft bis zum nächsten Morgen. Und dann hatte man sie verhört und man hatte ihnen offiziell Predigtverbot erteilt. Und die Apostel haben dieses Predigtverbot spontan zurückgewiesen. Sie haben gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Und schließlich ließ man sie dann doch frei, allerdings mit einer massiven Drohung. Man konnte sie noch nicht ganz hinter Gittern behalten, weil ihr Ruf in der Bevölkerung noch zu gut war. Aber man ließ sie frei mit dieser Drohung. Vers 21, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, aber man gab ihnen die strenge Auflage, nicht mehr den Namen Jesu des Auferstandenen zu verkünden. Das war die Situation. Und die Frage ist, was machen sie jetzt? Wohin gehen sie jetzt nach diesem aufregenden Zwischenfall? Wo können sie sich aussprechen? Wo können sie Hilfe suchen? Das ist die große Frage. Und die erste Anlaufstelle finden Sie gleich hier in dem ersten Vers unseres Textes, Vers 23, wo es heißt, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und die Iren, das war die Gemeinde. Wohl dem, der zu seiner Gemeinde sagen kann, ich komme zu den Meinen. Wohl dem, der weiß, wo er hingehen kann in so einer Situation. Sie kamen zu den Iren. Wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird? Ach, dass doch unsere Gemeinde ein solcher Zufluchtsort immer mehr werden könnte. Das ist unser Gebet, von dem jeder weiß, hier kann ich hinkommen. Vielleicht nicht unbedingt zu diesen Räumlichkeiten, die ja manchmal auch leer stehen, aber zu Menschen, die da sind, die zu dieser Gemeinde gehören. Zu denen kann ich kommen, zu den Meinen. Sie gingen zu den Ihren, wo sie so unter Druck stand. Das möge der Herr uns schenken, dass unsere Gemeinde so ein Zufluchtsort werden könnte. Und Petrus und Johannes laufen also schnurstracks, wahrscheinlich auf kürzestem Wege zur Gemeinde und berichten erstmal, was sie erlebt haben. Und nun ist hochinteressant, wie die Gemeinde reagiert. In Vers 24. Als sie das hörten, also als sie hörten, was mit den beiden Aposteln passiert war, wie sie bedroht worden waren, wie sie das Predigtverbot bekommen hatten, als sie das hörten, steht hier, da erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Also, das ist die Frage, wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird? Und das Erste, was wir hier sehen, die Gemeinde Jesu wendet sich nach oben. Die Gemeinde Jesu wendet sich nach oben. Das ist das Erste, wenn Sie mitschreiben wollen. Das Erste, was die Gemeinde tut, sie betet. Und hier steht, sie betet einmütig mit einer Stimme. Das heißt nicht unbedingt, dass die alle gleichzeitig geredet haben und dass einer vorgesprochen, alle nachgesprochen hat, aber dass sie sich eins geworden sind darin, wofür sie jetzt beten sollen und dass sie dann gemeinsam vor den Herrn getreten sind. Das ist das Erste, wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird. Die Gemeinde Jesu wendet sich nach oben. Ein solches Vorbild für uns als Gemeinde, ein Vorbild für jedes Glaubenswerk, wie beispielsweise für unsere ART. Ein Vorbild aber auch für Familien, für Einzelpersonen. Was tun wir, wenn es ernst wird? Fangen wir dann erst an, groß zu planen und irgendwelche Krisenstäbe einzuberufen und Notfallpläne zu entwickeln? Das kann ja alles richtig sein. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir einmütig beten. Gemeinde Jesu wendet sich nach oben, wenn es ernst wird. Und so haben wir das doch letzten Sonntag schon bei Nehemia gesehen. Als der Druck immer stärker wurde, was hat Nehemia da als erstes getan? Er hat gebetet. Wir haben gesehen, beten und arbeiten. Aber erstmal kam das Beten. In dieser Reihenfolge, in Nehemia 3, Vers 36 hatten wir das gesehen und in Nehemia 4, Vers 3. Können Sie nochmal nachlesen oder auch die Predigt nachhören vom letzten Mal über beg-hannover.de, kommen Sie daran. Also, das ist das Erste. Und ganz ähnlich machen es die Christen hier. Sie flüchten sich erstmal ins Gebet. Und es ist hocherstaunlich, was sie beten. Schauen Sie mal hin, was sie beten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht. Das beten sie mal als Erstes. Das heißt, sie loben die Macht Gottes. Und das Wort, das sie hier für Gott verwenden, ist ein Wort, das ganz selten im Neuen Testament verwendet wird. Das Wort heißt nämlich Despotes. Daher kommt unser Wort für Despot. Das ist ein sehr seltener Titel für Gott und das soll hier seine absolute Macht unterstreichen, seine starke Souveränität. Und es betont gerade den Gegensatz zu den weltlichen Despoten. Die weltlichen Despoten sind Tyrannen. Die weltlichen Despoten scheinen stark, aber unser Gott ist der wirkliche Despotes. Er ist der Mächtige, der die Welt geschaffen hat und an ihn wenden wir uns jetzt. Erinnern Sie sich nochmal an den letzten Sonntag, wie Nehemia in Nehemia 4, Vers 8 gesagt hat: Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Wenn es darauf ankommt, ist es so wichtig, dass wir uns darauf besinnen, wer der heilige, lebendige Gott ist, in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen erschreckenden Größe und Heiligkeit. Und so ist es auch hier. Sie beten, sie wenden sich an den Herrn und sie besingen seine Macht. Und diese Macht zeigt sich zum Beispiel daran, dass Gott auch diese schwierige Entwicklung im Alten Testament schon vorausgesagt hat. Und darum geht's dann in Vers 25. Da heißt es: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, gesagt. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 2, das Bruder Nordzig eben vorgelesen hat. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Das ist hochinteressant. Sie beten und sie berufen sich auf diesen Psalm 2. Und sie sagen: Herr, du hast es doch schon vorausgesagt, dass es so kommen wird. Und nur mal in Klammern. Hier sehen Sie auch, was die Apostel und was die erste Gemeinde verstanden hat unter der Inspiration der Bibel. Wie sie davon ausgegangen sind, wie Psalm 2 zustande gekommen ist. Gucken Sie sich mal genau die Formulierung an. Da heißt es: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes gesagt. Also Gott hat gesprochen, durch den Heiligen Geist, durch den Mund von David. Und so ist Psalm 2 zustande gekommen. Also das verstehen die Apostel unter Inspiration der Bibel. Gott redet durch den Heiligen Geist und durch die Schreiber. Ein hochinteressanter Kommentar gewissermaßen, wie sie das Alte Testament verstanden haben, als wörtlich von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. So, und woran kann man sehen, dass hier nicht nur David redet mit seinem begrenzten menschlichen Einblick, sondern Gott? Weil es so gekommen ist. Und so schreibt es ja dann auch hier Lukas, und so sagen sie es ja auch: Sie haben sich versammelt in dieser Stadt, Vers 27, die Gegner des Christus. Wahrhaftig, Vers 27, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Es sind alle dabei, die Heiden. Klammer auf, es kommt nur traurigerweise auch noch dazu das Volk Israel. Das fügen sie hier hinzu, zu Psalm 2. Es sind jetzt auch die Führer Israels dabei, die sich gegen den Christus Gottes wenden. Es ist noch schlimmer, als Psalm 2 sagt, aber auch Psalm 2 erfüllt sich hier. Und auch wenn das alles noch so traurig ist, es geschieht hier, was der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist vorausgesagt hat in Psalm 2. Und daran sehen wir noch etwas. So beten sie: Herr, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Verstehen Sie? Die sagen, was hier passiert, was hier Gott in Psalm 2 angekündigt hat, das liegt alles voll im Plan des ewigen Gottes. Das mindert natürlich nicht die Verantwortung der Übeltäter. Die werden ja von Gott nicht gezwungen, gegen ihren Willen, gegen den Christus zu streiten. Die machen das ja mit voller Absicht, die machen das hier mit vollem Willen. Und trotzdem ist klar, selbst in diesen traurigen Ereignissen behält der lebendige Gott noch die Kontrolle. Steht er völlig über den Dingen. Er hat es vorausgesehen und er führt die ganze Geschichte zu seinem Ziel, auch dort, wo wir sie nicht verstehen. Also es ist durch Psalm 2 vorausgesagt, Gott sitzt auch hier im Regimente. Und noch etwas ist interessant. Wenn die Gemeinde mit Versen aus Psalm 2 betet, dann ist das zugleich ein Loblied und ein Siegeslied. Denn die meisten dort wussten, was im Psalm 2 noch steht. Was hier nicht zitiert wird in Apostelgeschichte 4, aber was im Psalm 2 noch steht, nachdem davon die Rede ist, dass die Mächte gegen den Christus Gottes streiten. Es steht da nämlich noch, was Bruder Nordsieg eben gelesen hat. Es steht nämlich, nachdem von diesen Widerständen die Rede ist, in Psalm 2 ab Vers 3 dann, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Das heißt, Gott sitzt im Regimente. Er steht über den Dingen. Und wenn sie noch so sehr meinen, sich gegen ihn auflehnen zu können, er spottet darüber. Er lacht darüber. Es ist ein Siegeslied, diese Anspielung an Psalm 2. Und darum können Gottes Leute sehr zuversichtlich sein. Sehr zuversichtlich. Und liebe Leute, Sie merken das hier auch in unserem Text, wo Sie beten in Bedrängnis. Da kommt kein bisschen Weinerlichkeit auf. Da kommt kein bisschen Wehleidigkeit auf. Und übrigens noch etwas wird deutlich. Durch Psalm 2 wird deutlich, was hier geschieht, das richtet sich eigentlich gegen Jesus selbst. Die Christen kriegen das zwar ab, wir haben gewissermaßen die Ehre, die Prügel Jesu zu beziehen. Aber es richtet sich eigentlich gegen Jesus selbst. Es richtet sich gegen den Herrn und es richtet sich gegen seinen Gesalbten. Und wir sind mit drin in dem großen Plan, der um seine Sache kreist. Also, das ist die erste Reaktion der Gemeinde. Sie wendet sich nach oben. Sie besprechen die Sache mit ihrem Herrn. Sie breiten die aktuelle Lage vor ihm aus. Und sie rechnen fest damit, dass er auch weiterhin die Kontrolle über allem ausüben wird. John Newton, der bekehrte Sklavenhändler aus dem 18. Jahrhundert, der hat von dieser großen Erwartung geschrieben, die wir auf den heiligen Gott richten dürfen. Und er hat gesagt, du triffst mit deinem Gebet, du triffst auf eines Königs Ohr. Drum trag ihm große Bitten vor. Man darf ihn bitten, was man will. Für seine Macht ist nichts zu viel. Du triffst auf eines Königs Ohr. Und das weiß die Gemeinde. Und deshalb wendet sie sich in dieser Bedrängnis erstmal nach oben. Und haben Sie gemerkt, bisher haben Sie noch gar keine ausdrückliche Bitte formuliert. Das ist interessant. Diese erste ausdrückliche Bitte, die kommt eigentlich erst jetzt in Vers 29. Schauen Sie mal hin, worum bitten die da zunächst mal in Vers 29? Da sagen sie einfach, und nun siehe an ihr drohen. Das heißt, Herr, wir bitten dich, reagiere irgendwie drauf. Wir wissen ja, dass du alles unter deiner Kontrolle hast und wir brauchten es dir eigentlich nicht zu sagen. Aber bitte richte deine Aufmerksamkeit darauf, du siehst es ja und jetzt greif bitte ein. Siehe an ihr drohen. Und wie soll Gott eingreifen? Und jetzt schauen Sie mal genau hin, wie Gott eingreifen soll. Worum bitten Sie? Sie sagen, gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit oder mit allem Freimut zu reden dein Wort. Darum bitten sie. Und das ist sensationell. Und hier bekommt der Blick der Gemeinde eine zweite Richtung. Sie wendet sich nicht nur nach oben, sondern die Gemeinde wendet sich nach außen. Haben Sie gemerkt? Sie wendet sich nach außen in dieser Situation. Sie sagen, gib deinen Knechten jetzt bitte zu reden mit allem Freimut, mit allem Mut, mit aller Freiheit. Dein Wort, darum bitten sie. Das ist doch wirklich erstaunlich. Es ist doch erstaunlich, was sie nicht bitten. Vielleicht haben sie es auch gebeten, aber Lukas hat das nicht mit aufgeschrieben, weil es so selbstverständlich war. Es war nicht das Entscheidende. Was bitten sie nicht? Worum bitten sie nicht? Sie bitten nicht darum, nimm uns raus aus diesem Konflikt. Darum bitten sie nicht. Sie bitten auch nicht darum, dass sie sagen, Herr, nun stopfe doch unseren Feinden bitte das Maul. Darum bitten sie auch nicht. Sondern sie bitten, gib uns doch die Paresia, gib uns doch diesen Freimut, diese Freude, diese Überzeugung, um deine Wahrheit zu sagen. Darum bitten sie in dieser Situation. Und wir hatten das ja schon in Vers 13 gesehen, vor 2 Wochen, wie die etablierten Theologen gestaunt hatten, als Johannes und Petrus da ihre Predigt hielten, mit welcher Paresia, da stand dasselbe Wort, das gleiche Wort, mit welcher Paresia sie dort auftraten, obwohl sie keine gelehrten Theologen waren. Natürlich hatten sie bei Jesus gelernt, aber mit welcher Freude, mit welcher Freudigkeit kann man das übersetzen. Und da steckt das Wort frei drin in dem deutschen Lehnwort, mit welcher Freiheit sie dort aufgetreten sind. Und wir hatten gesehen, Paresia, das ist die Freiheit des griechischen Bürgers, der in der Volksversammlung wagt, das Wort zu ergreifen. Der weiß, ich habe das Recht, hier zu reden. Und ich habe möglicherweise den Auftrag, hier zu reden. Und so staunen sie, mit welcher Freiheit die auftreten und die Gemeinde bittet, Herr, gib uns diese Freiheit. Das heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, liebe Mitchristen, in dieser bedrängten Situation sucht die Gemeinde nicht das nächstbeste Schlupfloch. Sie halten nicht Ausschau nach der nächsten Katakombe, in die sie gewissermaßen abtauchen könnten. Sie gehen nicht freiwillig in den Untergrund, sondern sie bitten Gott um den Mut, jetzt erst recht Klartext zu reden. Darum bitten sie. In einer meiner Bibeln steht hinter diesem Vers 29, Herr, nun gib sie ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Da steht hinter diesem Vers ein Datum. Ich muss sagen, ich mache das sehr selten, dass ich hinter bestimmte Bibelverse Daten schreibe. Aber hier habe ich es mal gemacht. Da steht als Datum der 6. und 7. Juli 1989. Und ich habe überlegt, was ist da wohl gewesen damals? Und da habe ich mich daran erinnert, das war damals in meiner persönlichen Bibellese dran. Zu der Zeit stand ich in einem besonderen Konflikt, kurz vor Abschluss meiner Pastorenausbildung im Vikariat, im Predigerseminar. Ich hatte mich öffentlich gegen die Frauenordination ausgesprochen und die biblische Position vertreten, dass Gemeinden nur von Männern geleitet werden sollten. Und dann kam kurz vor dem Abschlussexamen ein Drohbrief aus dem Landeskirchenamt, ich glaube, das war schon der dritte, den ich gekriegt habe, mit dem man mich quasi zwingen wollte, schriftlich zu erklären, dass ich mich öffentlich nicht mehr kritisch zur Frauenordination äußern würde. Und sie hatten das so getimt, dass ein Tag vor der entscheidenden mündlichen Prüfung nochmal so ein Brief kam. Und das war natürlich wichtig für den Übergang ins Vikariat. Es hing im Grunde genommen der ganze weitere Weg da dran. Und ich denke, es war kein Zufall, dass Gott mir da gerade diese Verse zugespielt hat. Und natürlich war meine Situation viel, viel harmloser als die der Apostel. Für mich ging es nur um eine Stelle, um eine Zukunft in der Landeskirche damals. Aber Gott hat mir dadurch auch die Richtung gezeigt. Er hat gesagt, mutig voran. Versteck dich nicht. Sie drohen, klar, lass sie drohen. Aber sage du meine Wahrheit, auch in der Prüfung. Und ich darf das wirklich bezeugen, dass Gott mir den Mut dann auch geschenkt hat. Das war mit Sicherheit nicht mein Verdienst. Und Gott hat es dann sogar noch geschenkt, dass die Prüfung gut gelaufen ist. Und dass die Landeskirche in der Situation dann keine Machtmittel hatte, mich von den Gemeinden fernzuhalten. Also das ist das Datum 6. und 7. Juli 1989, das hinter diesem Vers 29 bei mir steht. Und das ist auch heute, 19 Jahre später, für uns alle wichtig. Für unsere Situation als Gemeinde, als Einzelne, gerade angesichts mancher kritischer Entwicklung in der Gesellschaft. Liebe Geschwister, dass wir uns nicht in eine defensive Position zurückdrängen lassen. Dass wir nicht problemfixiert um unsere eigene Achse kreisen und sagen, wie viel Freiheit haben wir denn noch und wie lange wird das noch gut gehen und was können wir noch machen und so weiter. Natürlich muss man darüber auch mal kritisch nachdenken von Zeit zu Zeit. Aber wir sollen das von der Gemeinde in Jerusalem lernen. Sie wendet sich auch in dieser Situation nach außen. Sie bittet den Herrn vor allem darum, gib uns Mut, dass wir dein Wort nicht verleugnen. Gib uns die Paresia, vielen Dank, jetzt erbarmt sich jemand auch über die Hitze hier, vielen Dank, gib uns die Paresia, dich öffentlich zu bezeugen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir uns nicht verstecken, auch nicht verstecken hier im alten Flughafen. Dass wir als Gemeinde von Zeit zu Zeit immer wieder auch in öffentliche Räume wie die Universität in Hannover gehen. um dort uns öffentlich zu der Wahrheit des lebendigen Gottes zu bekennen, die in die Universität letztlich genauso hineingehört wie in einen solchen Raum hier. Und wenn wir das tun wollen, dann brauchen wir diese Freudigkeit, diese Paresia, diese Freiheit, die uns nur Gott selbst schenken kann, die wir nicht aus unserem eigenen Mut und aus unserer eigenen Kraft heraus haben. Die brauchen wir. Und unter den Reformatoren, da war es immer wieder besonders Martin Luther, der diese unverkniffene und fröhliche Freiheit betont hat. Zum Beispiel in seiner großen Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Luther war in mancher Hinsicht ein Kauz, aber Luther war ein Mensch, der von dieser Freiheit, die nur Christus wirklich schenkt, getragen war. Und der dann gesagt hat, ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben und im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott, aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in göttlicher Liebe. Und dann fügt Luther hinzu, zum Ende dieser großen Freiheitsschrift, siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, die alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde. Das ist die große Freiheit, die der Herr uns schenkt durch die Vergebung der Sünde. Und diese Freiheit macht uns stark, hinzutreten, wie es die Apostel hier getan haben. Auch einer Welt gegenüberzutreten, die Jesus Christus als den alleinigen Herrn und Erlöser ablehnt. Die seine Gebote schon längst glaubt, in die Mottenkiste des Mittelalters zurückpacken zu können. Einer solchen Welt entgegenzutreten unter die Berufung auf die Wahrheit des lebendigen Gottes. Nicht auf die Kraft irgendeiner Institution oder Organisation. Auch nicht auf die Kraft unseres Verstandes oder unserer Rhetorik. Sondern auf die Kraft der Wahrheit des lebendigen Gottes, der seine Leute frei macht. Und weil Luther von dieser Freiheit geprägt war, weil der allmächtige Gott ihm das geschenkt hatte. Darum konnte Gott ihn auch in so besonderer Weise als Werkzeug des Durchbruchs zur Freiheit des Glaubens durch Christus allein gebrauchen. Also, wir blicken nicht nur nach oben, wenn wir bedrängt werden, sondern die Gemeinde wendet sich auch nach außen. Und das war ihre größte Sorge in dieser Situation, dass wir ja keine stummen Hunde werden. Dass wir ja nicht im vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Behörden uns schon von selbst zurückhalten. Dass sie ja nicht die Schere im Kopf schon ansetzen würden, um alles von vornherein wegzuschneiden, was Anstoß erregen könnte. Das war ihre Sorge. Das war ihre Sorge. Dass wir ja nicht mittelmäßig und harmlos werden würden. Ja, nicht mittelmäßig und harmlos. Die ersten Christen wussten um diese Gefahr. Und das ist die Frage, die ich uns allen stellen möchte. Hast du schon mal die Sorge gehabt, mittelmäßig und harmlos zu werden in deiner Jesus-Nachfolge? Haben Sie diese Sorge schon mal gehabt, mittelmäßig und harmlos zu werden in Ihrem Bekenntnis zu Christus? Ich denke, jeder von uns steht von Zeit zu Zeit in dieser Gefahr. Und da ist es hilfreich, dann immer mal wieder ein geistlich aufrüttelndes Buch zu lesen, zum Beispiel das von William MacDonald, seiner Spur folgen, Anleitung zur Jüngerschaft. Das ist in CLV neu noch einmal herausgebracht worden, sehr günstig zu haben, eine starke Ermutigung zu einer Nachfolge, die alles andere als harmlos und mittelmäßig ist und die geprägt ist von dieser Freude, die Apostel hier ausgestrahlt haben. Möge Gott uns das schenken. In der Not wendet sich die Gemeinde also erstens nach oben und zweitens nach außen. Und darum haben sie so gebetet. Gib deinen Knechten diese Freudigkeit, diese Freiheit. Und dann haben sie noch eine Bitte hinzugefügt in Vers 30, die sich speziell auf den inneren Kreis der Apostel bezog. Wenn wir einfach jetzt zum nächsten Vers kommen, da sagen sie, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also sie bitten darum, dass Gott dort Zeichen und Wunder tut. Nun, das war für die spezielle heilsgeschichtliche Situation der Apostel gedacht. Das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, dass Gott uns für unsere Zeit nicht Zeichen und Wunder verheißen hat. Das war speziell für die Zeit der Apostel, dass Gott dort, weil es diese besonders kritische Phase war, in der er den Abschluss seiner Offenbarung gegeben hat in der Bibel, dass er das durch Zeichen und Wunder unterstrichen hat. Das ist uns für unsere Zeit nicht verheißen. Darum sollen wir nicht bitten. Aber wir dürfen um das andere bitten, um das die Apostel hier in Vers 31 bitten, nämlich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Darum dürfen wir bitten. Darum sollen wir bitten. Und Gott bestätigt, wie gesagt, ihre Situation hier dadurch, dass er nochmal in besonderer Weise gewissermaßen den Boden wanken lässt. Auch das können wir nicht unbedingt erwarten. Hier steht in Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also es gab richtig auch ein äußeres Zeichen, wie Gott das in jener Zeit häufiger getan hat. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die will Gott auch seiner Gemeinde bis heute immer wieder schenken. Und das haben wir zum Beispiel gesehen in unserer Predigtreihe über Epheser 5, Vers 18. Ich erinnere nochmal an diese Predigt zu Epheser 5, Vers 18. Die können Sie auch im Internet nochmal nachhören, wo Paulus deutlich macht, und das gilt für alle Christen aller Zeiten, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und das sagt er Leuten, die den Heiligen Geist schon haben. Das heißt, das sagt er Menschen, die schon Christen sind, die schon mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und damit meint er nicht, dass sie jetzt so eine besondere Power-Ausstattung noch zusätzlich bekommen sollen, sondern damit meint Paulus, und das kann man an dieser Stelle sehr schön zeigen, dass wir in einem beständigen Wachstumsprozess immer mehr vom Heiligen Geist geprägt werden sollen. Wir haben das bei der Auslegung von Epheser 5 gezeigt, auch an der Grammatik, dass es nicht um ein einmaliges Ereignis bei dieser Erfüllung geht, sondern um einen stetigen Prozess, mit dem Gott uns immer stärker prägt über einen langen Zeitraum hinweg und der Heilige Geist unser Leben immer mehr verändert. Hier bei den Aposteln war es eine einmalige Situation. Gab es eine Spontanerfüllung mit dem Heiligen Geist, wie das hier beschrieben ist. Aber für die Christen der Zeit danach, bis heute, ist es so, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an uns arbeitet und uns immer mehr davon bestimmt sein lässt, immer mehr damit prägt. Und Paulus sagt auch, wodurch das geschieht, nämlich durch das Wort Gottes. Und deswegen, liebe Geschwister, beschäftigen wir uns ja mit dem Wort Gottes. Deswegen ist es ja so schön, dass wir auch heute Abend, trotz der Hitze und trotz der späten Zeit, uns um das Wort Gottes scharen. Weil dort, wo wir das Wort Gottes an uns heranlassen, wo es unser Herz ergreift, wo es uns zum Nachdenken bringt, wo es uns prägt, Gott an uns arbeitet und mehr mit dem Heiligen Geist prägt und erfüllt. Auch heute Abend. Wenn Sie dem Wort Gottes sich öffnen, wenn Sie dankbar nach dem biblischen Wort greifen, wenn Sie sagen, Herr, ich will hier nicht nur meine Zeit absitzen im Gottesdienst, sondern ich will dazu lernen, ich möchte verstehen, was du mir sagen willst, dann prägt er Sie durch den Heiligen Geist. Dann werden Sie immer mehr vom Geist Gottes geprägt und erfüllt. Und dann werden Sie von dem Herrn immer mehr in die Lage versetzt, sein Werkzeug zu sein in dieser Welt. Das will der Herr uns schenken, dass wir ausgerüstet werden und dass wir uns dann wirklich auch nach außen wenden können, um seine Botschaft weiterzugeben, so wie es die Apostel hier getan haben. Und schauen Sie, je mehr Gott uns mit seinem Wort prägt, umso besser sind wir ausgerüstet mit diesem Freimut, diese Freudigkeit, diese Paresia. Das ist nicht eine Sache des Temperaments. Das ist nicht eine Sache, naja gut, der eine ist eben ein bisschen mutiger und der andere ein bisschen weniger mutig. Das sind so unsere menschlichen Unterschiede. Aber hier bei der Paresia geht es um eine geistliche Qualität. Und diese Paresia, die kann Gott einem Menschen schenken, der ganz schüchtern ist, der eigentlich ganz still ist von seinem Wesen her, der nie in einer politischen Versammlung das große Zepter schwingen würde. Dem kann Gott diese Paresia genauso schenken wie so einem Hau drauf, der erstmal ein bisschen gezügelt und in die Spur gebracht werden muss. Es geht um den Heiligen Geist, der in unserem Leben arbeitet. Und wir wollen Gott heute alle wieder neu darum bitten, dass er uns diese Freudigkeit, diesen Freimut schenkt, dass er uns wirklich durch den Heiligen Geist so bearbeitet, dass wir es wie die Apostel sagen können, Herr, wir wollen hinstehen für deine Wahrheit und für dein Evangelium. Und am Ende steht dann genau dieses Ergebnis, worum sie gebeten hatten in Vers 31, da heißt es, sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. In Vers 29 haben sie darum gebeten, in Vers 31 ist es erfüllt und dann nochmal in Vers 33, weil das so wichtig war, wird es nochmal gesagt und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Und mit großer Kraft, da steht im Griechischen das Wort Dyname Megale, also mit großer Dynamik. Mit göttlicher, geistlicher Dynamik bezeugten sie das Wort Gottes und der Herr hat das gesegnet. Und das wünschen wir für uns. Und das wollen wir doch für uns so erbitten als Einzelne und als Gemeinde, dass der Herr uns diese Dynamik schenkt und dass er auch in schwierigen Situationen unseren Blick nach außen wendet. Und das hat er immer wieder getan. Wilhelm Busch berichtet von einer solchen Situation, wo er das erlebt hat im Winter 1940. Da war Wilhelm Busch mal wieder Gefangener der geheimen Staatspolizei bei den Nazis Und er erzählt dann, wie sie in so ein Kellergefängnis eingepfercht waren, weil er sich an ein Predigt- und Veröffentlichungsverbot nicht gehalten hatte. Ganz ähnlich wie bei den Aposteln übrigens. Und dann sagt er, es fallen dann zur Nacht die Türen ins Schloss und es wird ganz ruhig. Und dann hört er plötzlich, wie da eine Stimme kommt, obwohl er eigentlich in einer Einzelzelle war. Hey Neuer, wer bist du? So nach dem Motto. Und dann wusste er erst gar nicht, wo die Stimme herkam. Und dann sah er, wenn er sich an die Gitter seines Fensters hing und ein wenig hochzog, dann sah er auf eine Mauer. Und wenn man gegen diese Mauer redete, dann verteilte die den Schall offensichtlich auf die Zellen, die alle dort angebracht waren. Auf diesem Wege konnten sich die Gefangenen dann verständigen in dieser Nacht. Und er sagt, es war eine derartige Mischung von Menschen. Er sagt, es war eine ganz bunte Gesellschaft, Schieber und Betrüger, Verdächtige, zu Recht Beschuldigte, zu Unrecht Beschuldigte, auch eine Prostituierte war dabei, Alte und Junge. Und er sagt, ich war ganz erschüttert, wer hier alles gewesen ist. Und dann wird es ihm plötzlich klar, Mensch, das sind doch die Mühseligen und Beladenen, zu denen der Herr Jesus immer gegangen ist. Das sind doch die Mühseligen und Beladenen. Und er hat mich sicherlich deswegen hierher kommen lassen, um diesen Elenden das Evangelium zu sagen. Aber er sagt, es war schwierig, ich war kein großer Turner und man konnte sich immer nur eine Minute an diesen Gitterstäben halten. Dann sackte man wieder runter. Und nun hat er versucht, diese Unterredung mitzuverfolgen an diesem Abend. Und irgendwann hat er sich dann mal eingemischt und sie haben gesagt, hey Neuer, was sagst denn du? Und dann hat er eine Minute abgewartet und hat gesagt, jetzt werde ich euch mal ein herrliches Wort Gottes sagen. Hört zu. Und dann flüsterte ich gegen die Mauer, also hat Gott die Welt geliebt. Und als er das sagt, da geht erstmal ein Krach durch dieses Gefängnis und die Prostituierte schreit etwas Unflätiges dazwischen und die anderen sagen, aber lass ihn reden, mach nur weiter. Und Wilhelm Busch schreibt, und so sagte ich das Evangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich fügte noch ein paar Worte hinzu vom brennenden Erbarmen Jesu. Und dann ließ ich mich wieder fallen von meinen Gitterstäben. Und es folgte eine große Stille. Und keiner sagte mir etwas. Und er merkte, wie das Wort Gottes an den Herzen dieser Menschen wirkt. Und dann haben sie jeden Abend darauf gewartet in den nächsten Tagen, dass er was sagte. Und Wilhelm Busch sagt, nun hatte ich meine Hängekanzel. Ne? Er hing da immer an diesen Gitterstäben. Und jeden Abend, wenn das allgemeine Gespräch zu Ende ging, man sollte das also als Ausbildung für die Theologen hinzufügen, so ein bisschen Klimmzüge auch zu lernen. Jeden Abend, wenn das allgemeine Gespräch zu Ende ging, hielt ich meine mehr als Kurzpredigt. Und dann hing ich selbst ein Ausgestoßener lächerlich wie ein Kletteraffe am Gitter. Aber mein Herz war fröhlich. Und Wilhelm Busch fügt hinzu, und wisst ihr, was mich selber am meisten bewegte bei dieser seltsamen Verkündigung in diesem Gefängnis? Je tiefer man mit dem Evangelium hinuntersteigt in die Abgründe der Menschen, desto heller strahlt die Botschaft vom Erbarmen des Herrn Jesus. Je tiefer man in die Abgründe hinabsteigt, umso heller erstrahlt die Botschaft vom Erbarmen. Und wohin wenden wir uns, wenn wir unter Druck stehen? Wir wenden uns nach oben und wir wenden uns nach außen. Und dann sehen wir zum Schluss, und das wollen wir jetzt in den letzten Minuten noch behandeln, die Gemeinde wendet sich dann auch noch in eine dritte Richtung. Die Gemeinde wendet sich auch drittens nach innen. Sie wendet sich nicht nur nach oben, nicht nur nach außen, sondern sie wendet sich auch nach innen. Sehen Sie ab Vers 32. Da heißt es, die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie nur sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und dann kommt nochmal mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und dann Vers 34, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also das ist das Dritte. Die Gemeinde wendet sich auch nach innen. Hier steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ja bis heute eine Redewendung. Sie sind ein Herz und eine Seele. Sie halten zusammen. Natürlich, das war keine heile Welt im oberflächlichen Sinne, was da in dieser Gemeinde geschah. Das werden wir in den nächsten Kapiteln noch sehen. Überlegen Sie mal, sogar Paulus war mal wegen einer Personalfrage in eine Meinungsverschiedenheit verwickelt, in einen Streit gewissermaßen, ausgerechnet mit diesem Kerl, mit diesem Barnabas, der hier in den nächsten Versen auch noch erwähnt wird. Da war nicht alles heile Welt. Da ging auch nicht immer alles glatt. Da gab es auch manchmal ganz schön Zoff und Reiberei. Und dennoch kann Lukas über diese fehlerhafte Gemeinde schreiben, sie waren ein Herz und eine Seele. sie hielten zusammen. Und sie hielten zusammen nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Und das sehen wir hier nicht. Einer sagte von seinen Gütern, dass sie nur sein wären. Und die Leute brachten ihren Besitz, wenn Not am Mann war, und gaben das den Leuten. Das stand schon mal in Apostelgeschichte 2, Vers 44. Vielleicht erinnern Sie sich. Und es ist interessant, dass das hier nochmal gesagt wird. Das war offensichtlich wichtig. Nun müssen wir genau hingucken, was ist damit gemeint. Ich hatte das neulich schon mal angedeutet. Das meint nicht einen Urkommunismus, wie manche das behaupten, mit der Abschaffung des Privateigentums. So nach dem Motto, der gesamte Besitz wurde spontan verkauft und alles kam in die Gemeindekasse und die private Familie wurde durch die Kommune ersetzt. So ist das hier nicht gemeint, ganz eindeutig. Sondern wenn man genauso hinsieht, dann sieht man, dass nirgendwo im Neuen Testament Besitzlosigkeit gefordert wird. Das Neue Testament fordert kein Mönchsideal. Und sie konnten sich auch nur deshalb in den Häusern hin und her treffen, weil sie noch Häuser hatten. Wo hätten sie sonst treffen sollen? Und die Grundstücke und der Besitz wurden nicht alle auf einmal verkauft, sondern die Grammatik macht deutlich, wenn Not am Mann war, von Zeit zu Zeit, von Gelegenheit zu Gelegenheit, dann wurde es verkauft. Und in diesem Sinne ist das gemeint, was hier in Vers 32 am Ende steht. Sie hatten alles gemeinsam. Das heißt, jeder sollte seinen persönlichen Besitz verstehen, als eine von Gott anvertraute Gabe, als eine Gabe, die er in Verantwortung für das Ganze verwalten sollte. So sollte jeder Christ seinen persönlichen Besitz verstehen. Und es war nicht so, dass jeder auf einmal alles verkaufen und dann in die Gemeindekasse geben sollte. Aber jeder musste bewusst mit seinem Besitz umgehen. Und deshalb geschah auch alles Spenden auf völlig freiwilliger Basis. Deswegen würden wir auch nicht uns anheischig machen, hier irgendeinen festgesetzten Gemeindebeitrag zu bestimmen, den alle bezahlen müssen. Es geschah immer alles auf völlig freiwilliger Basis, auch schon in der Urgemeinde. Das werden wir auch im Kapitel 5 bei Ananias und Sapphira sehen. Und so gilt dieser Grundsatz, dieser geistliche Grundsatz bis heute, liebe Geschwister, dass wir Verantwortung füreinander haben, freiwillig. Und der Apostel Johannes hat geschrieben in 1. Johannes 3,17, wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und schließt sein Herz vor ihm zu, wo bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Wir können nicht einfach ruhig zusehen, wenn neben uns einer am Verhungern ist, da in schlimmste finanzielle Nöte kommt und wir sagen, na gut, da muss er eben selbst mit fertig werden. Das ist ja eine Privatsache. Nein, das ist es nicht, wenn er zur Gemeinde gehört. Und jeder von uns hat das, was Gott ihm anvertraute, bekommen, damit wir verantwortlich vor Gott es verwalten und damit wirtschaften. Und so will Gott uns auch diesen fürsorglichen Blick füreinander immer wieder schenken. Kein romantischer Urkommunismus, sondern dass wir füreinander eintreten und dass wir sehen, auch unser persönliches Eigentum ist uns nicht gegeben, um damit nur egoistisch zu horten und zu raffen, sondern es ist eine Leihgabe, die Gott uns anvertraut, damit wir verantwortlich damit umgehen. Und nun gibt es hier noch eine Zusatzinformation gegenüber den Aussagen in Apostelgeschichte 2. Das ist eine hochinteressante Zusatzinformation. Da heißt es nämlich in Vers 35 und in Vers 37, dass die Gaben zu den Füßen der Apostel gelegt wurden. Ist Ihnen diese Formulierung aufgefallen? Dahinter steht wahrscheinlich ein alter Brauch, der bedeutet Folgendes. Wenn jemand das Verfügungsrecht über eine Sache erhielt, dann setzte er seinen Fuß auf diese Sache oder diese Person. Und es war deutlich, der hat jetzt das Verfügungsrecht darüber. Und so ist es offensichtlich hier, dass die, wenn sie ihre Sachen verkauft haben in der speziellen Situation, dass sie es dann den Aposteln zu Füßen legten. Und dass sie damit symbolisch unterstrichen, die haben jetzt das Verfügungsrecht darüber. Und damit haben diejenigen, die gespendet haben, ihren Besitzanspruch auch aufgegeben. Sie haben gewissermaßen nicht die Hand drüber gehalten über ihren Besitz, um sozusagen über ihr Geld noch Einfluss auf die Gemeinde auszuüben. Nach dem Motto, ich kann es jederzeit zurücknehmen, ich kann es geben, ich bleibe sozusagen der Herr meines Geldes, weil ich die Hand noch selber draufhalte. Sondern sie haben es abgegeben, sie haben es ganz der Gemeinde gegeben, wenn sie es mal verkauft haben, und sie haben es unter die Füße der Gemeindeleitung getan. Und damit haben sie gesagt, so, es gehört jetzt ganz der Gemeinde Und ihr müsst in Verantwortung vor dem Herrn damit umgehen. Sie haben sich wirklich ganz von diesem Geld dann getrennt und dadurch konnten die Apostel und dann einige Mitarbeiter, die sie dazu nahmen, es umso freier verwalten. Es rührt einen schon an, wenn man sieht, mit welcher Fürsorge die Gemeinde sich auch nach innen gewandt hat. Und wie, um dieses Bild zu vervollständigen, um es noch lebendiger vor uns erstehen zu lassen, nennt Lukas zum Schluss dann noch ein persönliches Beispiel für diese Fürsorge. Und das ist der Barnabas, von dem in diesen Versen 36 und 37 berichtet wird. Und was wird da über diesen Barnabas gesagt? Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte auch das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also ein schönes Beispiel, persönliches Beispiel für diese Fürsorge. Und wir werden dann im nächsten Kapitel, am nächsten Sonntag, das Gegenbeispiel sehen, nämlich Ananias und Sapphira, die mit ihrem Besitz ganz anders umgegangen sind. Also hier wird nicht idealisiert, hier wird nicht diese Urgemeinde irgendwie romantisch in ein verklärtes Licht gestellt. Aber es werden gute und schlechte Beispiele genannt. Und Barnabas war ein gutes Beispiel. Und gerade Barnabas, und das ist schön, dass es hier am Ende steht, gerade Barnabas zeigt uns noch eine wichtige Seite dieser Wendung nach innen, dieser innergemeindlichen Fürsorge. Es ging nicht nur um das Materielle, es ging nicht nur um das Geld, sondern es ging auch um Trost. Und Barnabas hatte einen tollen Spitznamen. Sein Spitzname war Sohn des Trostes. Gut, wenn wir Leute unter uns haben, denen man diesen Spitznamen sagen kann. Er ist ein Sohn des Trostes, sie ist eine Tochter des Trostes. Dass wir doch möglichst alle zu solchen Barnabassen werden. Dass wir einander zum Trost werden. Dass wir diese innere Fürsorge füreinander auch wahrnehmen können. Dass wir uns nicht einfach laufen lassen. Dass wir uns nicht einfach mit unserer Traurigkeit und unserer Not vor den anderen vor sich hinleben lassen. Und er muss eben klar werden mit sich selbst. Es hat ja jeder genug mit sich zu tun. Nein, nein, dass wir Söhne und Töchter des Trostes werden wie Barnabas, wenn der Heilige Geist an uns wirkt und uns dieses schenkt. Ich fasse zusammen. Ja, es war wirklich eine ernste Bewährungsprobe, die junge Gemeinde in diesen Tagen bestehen musste. Als die Apostel das erste Predigtverbot bekamen, als sie das erste Mal inhaftiert worden waren über Nacht, als sie diese erste Drohung bekamen und dann zurückkehrten zur Gemeinde und das alles erzählten. Und sie merkten, jetzt wird es ernst. Es sollte noch viel härter kommen, aber jetzt ging es los. Jetzt ging es los. Und sie mussten eine Antwort finden auf die Frage, wohin wenden wir uns, wenn es ernst wird. Und sie haben diese Antwort gegeben. Sie haben gezeigt, Gemeinde wendet sich erstens nach oben. Zum Herrn und sie sagt, Herr, du bist groß und du siehst diese ganze Situation und du stehst darüber. Und sie haben sich aber auch gewendet nach außen. Sie haben gesagt, Herr, lass uns nicht zu stummen Hunden werden. Sieh ihr Drohen an und jetzt gib uns den Freimut, uns zu deiner Wahrheit zu stellen und uns nicht zu verstecken. Und wer diesen Kampf nach außen führen will, der muss auch fest zusammenstehen. Und darum wendet sich die Gemeinde ebenso nach innen. Und sorgt füreinander materiell und mit Trost. Also nach oben mit Flehen, nach außen mit Freimut und nach innen mit Fürsorge. Und liebe Geschwister, lasst uns doch den Herrn darum bitten, dass wir hier in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover uns genauso bewähren. Dass wir uns genauso wenden mit Flehen nach oben, mit Freimut nach außen und mit Fürsorge nach innen. Und zu dieser Fürsorge gehört dann auch immer wieder Trost. Trost, den braucht jeder von uns, früher oder später. Es gibt Phasen, da brauchen Sie ihn mehr, es gibt Phasen, da brauche ich ihn mehr. Aber jeder von uns braucht früher oder später immer Trost. Trost, das braucht auch ein Luther, der so mitreißend von der Freiheit und dem Mut des Christenmenschen reden konnte. Ein Luther, der sein Leben nicht geschont hat und der doch manchmal auch ganz schön verzagt war. Wie an jenem Tag, wo er tagsüber schon alle Gardinen in seinem Studierzimmer zuzog, wo er sich innerlich gewissermaßen verbarrikadierte in seinem Arbeitszimmer, wo er seinen Schreibstift weglegte und aufhörte zu arbeiten und nichts und niemanden mehr an sich ranlassen wollte. Und als seine Frau Käthe das mitbekam, da hat sie fieberhaft überlegt, wie kann ich ein Barnabas für ihn werden? Wie kann ich ihn trösten? Wo kann ich ihn erreichen? Und dann zog die Käthe schwarze Kleider an Von oben bis unten Trauerkleidung, von oben bis unten. Und als sie so richtig ausgestattet war mit dem vollen Trauerornat, da ging sie in das Studierzimmer ihres Mannes hinein. Und Luther schreckte auf und sagt, wer ist gestorben? Wer ist tot? Und Käthe sagte, Gott ist gestorben. Gott ist tot. Wenn mein Mann Martin nicht mehr arbeiten und schreiben kann, dann muss Gott tot sein. Und Luther hat diese Botschaft ganz schnell verstanden. Er hat gemerkt, Mensch, ich verhalte mich so in meiner Resignation und in meinem Kleinmut, als ob Gott tot wäre. Aber ich weiß ja, das ist nicht wahr. Er ist nicht tot, er lebt. Und darum habe ich keinen Grund zu verzweifeln und zu verzagen. Und man sagt, dass er von Stund an seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Dass die Gardinen wieder aufgezogen worden sind, dass der Stift wieder in die Hand genommen wurde und es ging weiter. Es wurde weiter die Bibel studiert, es wurde weiter gebetet, es wurde weiter geschrieben, es wurde weiter gearbeitet. Und liebe Geschwister, das ist auch unser großer Trost. Unser Gott lebt. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir wissen, unser Gott lebt. Und darum mag an Bedrängnis kommen, was will. Er steht immer noch drüber. Und der Fluchtweg zu ihm hin ist und bleibt immer frei. Wie sagte es John Newton? Du triffst auf eines Königs Ohr. Drum trag ihm große Bitten vor. Man darf ihn bitten, was man will. Für seine Macht ist nichts zu viel. Das gilt heute unverändert. Denn unser Gott lebt. Amen.